Heute, da wollen wir uns ein wenig unterhalten übers Duften. Es geht nicht um Leichengeruch wie bei Lazarus, es geht aber schon um Duft, den wir verbreiten. Paulus, der schreibt in 2. Korinther, durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Aber ist das auch so? Riecht Gott uns gerne? So wie im Alten Testament die Brandopfer, die als duftender Wohlgeruch emporstiegen? Riecht Gott uns gerne so wie Maria, die in Bethanien wohnte, mit ihrer Schwester Martha und ihrem Bruder Lazarus? Maria, das ist der Duft liebender und ungeteilter Hingabe. Maria, die mit ihrer Hingabe Jesus geehrt hat. Und dazu lese ich einen Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11. Es hatten aber die Hohenpriester und die Pharisäer Befehl gegeben, wenn jemand wisse, wo er sei, dass er es anzeigen sollte, damit sie ihn griffen. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus war aber einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Geruch des Salböls. Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lasst sie. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. In 3 Evangelien wird diese Geschichte berichtet, nur Lukas schreibt nicht darüber. Auf der einen Seite versuchen die Hohenpriester und Pharisäer und Schriftgelehrten, Jesus zu töten. Auf der anderen Seite ist da Judas, der Iskariot, der eine Gelegenheit sucht, Jesus zu verraten. Und mitten in diesen Verfolgungen, dieser Hinterlist, da findet eine ganz außergewöhnliche Tat statt, nämlich die Salbung des Herrn durch Maria. Es war 2 Tage vor der Kreuzigung. Und Maria, die möchte ich jetzt ins Blickfeld rücken. Der Fokus, der soll auf einer Frau sein, die überhaupt gar nicht das Rampenlicht sucht, so wie Martha. Maria ist eher zurückhaltend, eher introvertiert. Sie war keine Person, die sofort mit jedem Kontakt fand, viel redete. Sie zog sich lieber im Stillen zurück. Und sie tut jetzt etwas aus Liebe, ganz ohne Berechnung, etwas, was der Herr Jesus ganz außerordentlich schätzt. Und deshalb wird er auch dafür sorgen, dass diese Geschichte zu ihrem Gedächtnis überall in der Welt bekannt wird. Und jeder, der das Evangelium hört, soll etwas von der Wertschätzung des Herrn zu einer Frau und ihrer Liebe zu ihm erfahren. Und deshalb ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie Maria dazu kam, so etwas zu tun. Und wie wir dahin kommen, so etwas zu tun. In 3 Szenen der Evangelien taucht Maria auf und immer in Verbindung mit den Füßen Jesu. Und das ist schon mal bemerkenswert, denn auch für uns sind das 3 wichtige Eckpunkte, für ein hingegebenes Leben zur Ehre Gottes. Die erste Szene, Johannes 11, Vers 32. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Maria ist hier zu den Füßen Jesu, um von ihm zu hören und von ihm zu lernen. Und was hier passiert, das ist grundlegend und ganz entscheidend wichtig für die zwei anderen Szenen. Und ich möchte das direkt anwenden, denn ohne dieses Hören auf Jesus, Hören auf sein Wort, ohne regelmäßige stille Zeit, in der ich Gottes Wort lese, in der ich mit Gott rede, in der Gott zu mir redet, da wird mein geistliches Leben verwelken wie eine Blume ohne Wasser und Licht. Es ist oft viel einfacher zu arbeiten, so wie Martha, zu bauen, zu reparieren, zu kochen, putzen, Rasen mähen und von einem Dienst zum anderen zu hasten. Aber wer setzt sich schon zu den Füßen des Herrn? Wir haben mal eine Umfrage unter Jugendleitern gemacht und da ging es um stille Zeit. Und da hat sich herausgestellt, dass etwa eine Minute täglich stille Zeit gemacht wurde im Schnitt von den Jugendleitern. Das Gleiche haben wir mit Gemeinschaftsleitern gemacht und da haben 40% gesagt, dass sie nicht mehr als 5 Minuten stille Zeit machen. Weitere 40%, die haben gesagt, so etwa 10 bis 15 Minuten. Von einem Mann aus Klaffenbach, wo wir 11 Jahre gewohnt haben, da wurde im Nachruf erzählt, jeden Tag betete er für jede einzelne Person seiner Straße mit Namen. Leider ist das die Ausnahme und wir müssen bekennen, da fehlt etwas Grundlegendes. Und genau das ist auch der Grund, warum unser Dienst und warum unser Einsatz für den Herrn und seine Gemeinde oft so kraftlos ist, oft so unverbindlich ist. Denn stille Zeit, an der dürfen wir nicht sparen. Und sicherlich ist das auch ein Grund für die geistliche Magersucht in unseren Gemeinden. Und zu spüren ist das in unseren Gebetsstunden, falls sie überhaupt da sind. Gebetsstunden, aber auch Gottesdienste, die werden zu einer öden und langweiligen Tradition, wenn stille Zeit in unserem persönlichen Leben fehlt. Dann degradiert die Kirche zu einer kulturellen, traditionellen, liturgischen Veranstaltung und das kann man getrost abschaffen. Aber wie schön ist es, wenn man als Gemeinde zusammenkommt, jeder den Wunsch hat, etwas beizutragen, eben nicht nur zu konsumieren, sondern echt Gottesdienst zu feiern, Gott zu dienen und wo die Herzen erfüllt sind von ihm und von seinem Wort. Denn dann entsteht eine heilige Atmosphäre. Es knistert förmlich in der Luft. Die Lieder und Gebete, die kommen aus tiefstem Herzen und der Heilige Geist schwebt über seiner Gemeinde. Und auch wenn ich dann mal keine stille Zeit hatte, dann werde ich aber durch die Frische und Hingabe der anderen einfach mitgerissen in diese heilige Zeit hinein. Und das wünsche ich mir und davon träume ich und dafür bete ich, dass wir das auch als Gemeinschaft erkennen und leben. Lasst uns Gottesdienst feiern und zwar zu angemessenen Zeiten, mit Liedern, Gebeten, Musik, Zeugnissen, Erlebnissen, Offenbarungen, Weissagungen, weil es einfach so wichtig ist. Die zweite Szene, nochmal Johannes, Kapitel 11, Vers 32. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr. Was fällt auf? Jesus kommt nach Bethanien. Lazarus war tot. Zuerst redet er mit Martha und dann kommt Maria. Sie fällt ihm zu Füßen und sagt, Herr. Auch hier liegt sie zu den Füßen Jesu, aber aus einem weiteren Grund. Denn mit dieser Haltung erkennt sie ihn, Jesus als Herrn ihres Lebens an. Wenn man sich jemanden zu Füßen wirft, dann ist derjenige absolute Autorität. Und das macht Maria. Und sie sagt, Herr. Und das können wir anwenden, auch auf unser Leben. Ist das in meinem Leben auch so, dass Jesus die Herrschaft meines Lebens übernommen hat? Viele sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber dass Jesus auch Herr ist, dass man so lebt, wie der Herr es möchte, das ist eine ganz andere Geschichte. An Jesus glauben, das tun doch alle. Die Moslems, die Hindus, die Christen, sogar die Dämonen. Aber dass er echt der Herr in deinem Leben ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Gibt es einen Tag in deinem Leben, wo du dich ganz bewusst Jesus unterstellt hast, wo du im Bild gesprochen zu seinen Füßen saßest und ihn zum Herrn deines Lebens gemacht hast? Wie gut ist es, wenn du so eine Zeit kennst? Viele Menschen sagen, sie seien Christen. Doch wenn man sie fragt, ist Gott in deinem Leben Herr, dann sagen sie kein Wort. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Die dritte Szene, das ist die Szene, wo Maria etwas zerbricht. Und Johannes schreibt, während des Abendessens. Und ich denke, das kann man sich ganz gut vorstellen, während die Jünger an ihrer Lammkeule gekaut und geknabbert haben, während Wein die Kehlen hinunterfloss, da kam plötzlich Maria. Eine ganz peinliche Unterbrechung, Maria kommt. Und sie macht etwas völlig Unpassendes in dieser Barbecue-Situation. Sie gab das Kostbarste und Wertvollste, was sie hatte. Eine Alabasterflasche mit einer echten, sehr kostbaren Nade. Ein Parfüm, eine Salbe, die absolut wertvoll war, etwa ein durchschnittlicher Jahresverdienst, 300 Denare. Und Maria hatte sicherlich lange gespart dafür. Aber wofür hat man so eine Alabasterflasche mit Parfüm? Sie hat lange gespart. Aber wofür? Für einen ganz besonderen Anlass. Und sie hat die Flasche nicht zerbrochen bei der Beerdigung ihres Bruders Lazarus. Sie hat auf einen anderen Anlass gewartet. Vielleicht auf ihre Hochzeit. Um dann zu duften, um dann Mittelpunkt zu sein. Das ist doch oft der Sinn von Kosmetik. Wofür Parfüm, Make-up, Wimperntuschen, Nagellack, Haare föhnen, glätten, wellen, schwärzen, blondieren, tuschen, sprayen und so weiter, um Mittelpunkt zu sein. Und vielleicht war es bei Maria so, um an dem Tag ihrer Hochzeit zu duften. Aber jetzt passiert etwas Unvorhergesehenes. Jesus tritt in ihr Leben. Ganz überraschend. Und plötzlich die Umwertung aller Werte, alles steht Kopf. Und das, womit sie eigentlich mal im Mittelpunkt stehen wollte, genau das benutzt sie, um auf den Herrn aufmerksam zu machen, um ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn du dich entschieden hast, dass Jesus Herr deines Lebens ist, dann kannst du sicherlich auch mit Johannes dem Täufer sagen, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das heißt, er soll Mittelpunkt sein. Aber wie oft bin ich selber der Herr? Und Gott ist mein Sonntagsgottesdienst, Gott, ein Gott zum Wohlfühlen. und er degradiert zum religiösen und kulturellen Götzen. Und deshalb ist es so wichtig, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das heißt, der Herr soll gesehen werden und ich immer weniger. Und hier ist Maria. Sie saß zu den Füßen Jesu und sie hörte ihm zu. Und nicht nur hier in dieser Szene. Sie hat immer wieder gehört, zugehört, was der Herr gesagt hat und wovon der Herr gesprochen hat, dass man ihn bald überliefern würde, dass man ihn gefangen nehmen würde, dass man ihn kreuzigen würde. Und jetzt passt mal auf. Während die Jünger immer noch davon träumten, dass der Herr ein großes Reich gründen würde, dass er herrschen würde, dass er die Römer endlich ins Mittelmeer vertreiben würde, und wie sie darüber stritten, wer den besten Posten bekommen sollte in diesem Reich, da hatte Maria sicherlich ganz andere Dinge im Kopf. Die Worte Jesu gingen ihr zu Herzen. Sie hörte auf ihn, sie verinnerlichte seine Worte und hatte eine Ahnung von dem, was passieren würde. Sie hatte verstanden, bald ist er nicht mehr da. Und die Zeit ist knapp, um zu zeigen, wie sehr ich ihn liebe und was er mir wert ist. Aber jetzt war sie da, diese Chance, vielleicht die letzte, 2 Tage vor dem Passa, 2 Tage vor der Kreuzigung. Und während die Jünger die letzten Bissen hinunterspülten, da kommt sie herein, nimmt die Alabasterflasche, zerbricht sie, für einen einmaligen Gebrauch bestimmt. Und dann lesen wir im Markus-Evangelium, sie salbt das Haupt des Herrn und Johannes, sie salbt die Füße Jesu. Warum? Damit der Herr geehrt wird, damit der Herr Jesus Mittelpunkt ist und dass Jesus erkennt, welchen Wert er in ihren Augen hat. Um ihn ging es ihr ganz allein und ihr Herz zwang sie förmlich, genau das zu tun, ihrem Herrn diesen letzten Dienst zu tun, ihm zu zeigen, was er ihr wert war. Und ich denke, das können wir anwenden auch auf unser Leben, denn an dem, was wir aufgeben oder zerbrechen, genau daran kann man erkennen, was der Herr Jesus mir wert ist. Dann lesen wir, das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Und das ist ganz wunderbar, denn der Herr duftete jetzt, alle, die im Haus waren, dufteten und auch Maria selbst bekam eine ganz gehörige Portion ab von diesem Duft. Welchen Duft verbreiten wir? Den Duft der Selbstdarstellung, den Duft der Kritik, den Duft der Erotik, den Duft der Hektik und Unruhe, den Duft der schlechten Worte und üblen Nachrede, den Duft des Selbstmitleids. Wir alle strahlen etwas aus. Und was Duft ausmachen kann, das haben wir sicherlich alle schon mal kennengelernt, als ich auf der Bibelschule war. Da hatten wir einen jungen Mann bei uns, den haben wir den Knoblauchfresser genannt. Der fing schon morgens an mit Knoblauchzehen und die in sich hineinzustopfen. Und wenn der 5 Minuten vor dir irgendwo hergegangen ist, dann schwebte noch die Geruchswolke hinter ihm her. Da haben wir erlebt, was Duft ausmachen kann. Aber wie schön wäre es, wenn unser Leben so eindeutig von Jesus geprägt ist, dass wir den Duft seiner Herrlichkeit, seiner Liebe, seines Gehorsams, seines Dienens umhertragen würden. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. 2. Korinther Kapitel 2. Und in Epheser 5, da heißt es, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. und stellt euch vielleicht nochmal die Situation vor. Maria, während des Abendessens, kommt und zerbricht diese Alabasterflasche mit Nade. Und als die Jünger das sehen, da werden sie ganz unruhig. Und dann machen sie die Maria regelrecht an, sie fahren über sie her, aber Maria, die kann überhaupt gar nichts sagen. Sie kann sich überhaupt gar nicht verteidigen, sie sagt kein Wort. Aber Jesus sagt etwas. Jesus greift ein und Jesus sagt, lasst sie, sie hat ein gutes Werk an mir getan. In Lukas 10, da heißt es, da sagt der Herr Jesus, sie hat das gute Teil gewählt. Und im Markus-Evangelium, Kapitel 14, da sagt der Herr Jesus, sie hat getan. Über eine Frau, von der Jesus gesagt hat, sie hat getan, was sie konnte. Bei Sportlern, da liest man ja hin und wieder, auch bei Fußballspielern, er spielte unter seinen Möglichkeiten oder begabt aber träge. Was würde der Herr über mein Leben sagen? Und wenn ich so etwas höre, dann kann ich mich nur an die eigene Brust schlagen, wenn Jesus sagt, sie hat getan, was sie konnte. Das Beste hat sie gegeben, um ihre Liebe zu zeigen. Und ich denke, das können wir auch anwenden, denn auch wir haben etwas. Denn auch wir können etwas, denn auch wir wissen etwas. Es ist viel Potenzial da, hier bei uns in Dorf Chemnitz. Viele Gaben, die uns der Herr gegeben hat. Junge Familien, Kinder, Senioren mit Lebenserfahrung, musikalisch begnadete Menschen. Und stellt euch einmal vor, diese Masse an Gaben, die setzen wir restlos ein für unseren Herrn und für seine Gemeinde. Was könnte Gott aus meinem Leben machen? Oder sind wir begabt, aber träge? Wir sehen, wie der Herr hier eingreift und die Situation zurechtrückt. Und es passiert jetzt genau das, was schon im Alten Testament geschrieben steht, in 1. Samuel 2. Da heißt es nämlich, denn die mich ehren, die werde auch ich ehren. Und dann sagt der Herr Jesus, aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Jesus möchte jedem von uns ein Beispiel vor Augen halten, was uns anspornt, was uns motiviert, den Herrn zu lieben und ihm das Beste zu geben, was wir haben. Und das ist unser Leben. Was ist uns Jesus wert? Maria gab alles und das zur rechten Zeit. Denn zwei Tage später wäre es zu spät gewesen. In Markus 16, da lesen wir von drei Frauen. Sie wollen Jesus salben. Sie wollen ihm sozusagen die letzte Ehre erweisen, aber sie kommen zu spät. Der Herr ist auferstanden. Und auch das müssen wir anwenden auf unser Leben. Deshalb bitte verschieb nicht den Zeitpunkt deiner Hingabe an Jesus. Matthias Claudius, dieser bekannte Liederdichter, der hat am Ende seines Lebens einen Brief geschrieben an seinen Sohn Johannes. Bitte vergiss nicht, Johannes, eines zu tun, dass du in deinem Leben durch eine Tat deine Liebe und deine Ergebenheit deinem Herrn Jesus unter Beweis stellst vor aller Welt. Bitte tue das eine, Scheide nicht von dieser Erde, ohne dass du deinem Erlöser einen Beweis deiner Liebe und Hingabe gezeigt hast. Und wenn das mein ganz persönlicher Wunsch ist oder wird, und wenn wir ihn dann als Gemeinde lebendig werden lassen, dann fangen wir an zu duften. Dann werden wir zu einem Wohlgeruch für Gott. Und das, Freunde, das ist Erweckung. Das ist ein geistlicher Aufbruch, ein Zeichen der Hingabe und Liebe zu Jesus. Und dazu segne uns der Herr, der allmächtige Gott. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken für diese Geschichte von der Maria, die uns einfach beschämt, aber auch motivieren sollte, die uns so ein starkes Vorbild ist, Herr, die getan hat, was sie konnte, die einfach alles gegeben hat, um dich zu ehren. Herr, und bitte hilf du auch uns immer wieder dabei, dass wir mit unserem Leben dich ehren, dass wir mit unseren Worten dich ehren und dass wir dich in den Mittelpunkt drücken, dass es wirklich passiert, dass du wächst und wir selbst immer weniger werden, dass du gesehen wirst in unserem Leben, Herr. Und dazu bitten wir dich um deine Hilfe und um deinen Segen. Amen.